Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Kinderdocs. Unsere zwei Kinderdocs sitzen bei mir hier im Studio. Es ist Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Hallo, liebe Insa.
Hallo, Claudia. Und es ist Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin. Auch sie hat eine Praxis in Hoheluft dieses Mal hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Ja, hallo.
Wir sprechen über Kindergesundheit und wir behandeln alle Fragen, die Eltern sich so stellen können. Wir haben schon ganz viele Themen behandelt. Wer nochmal nachschauen mag in frühere Folgen unseres Podcasts, ist dazu herzlich eingeladen. Und heute geht es um Kopfschmerzen. Kopfschmerzen haben nicht nur wir Erwachsene, auch wir Erwachsene leiden teils unter chronischen Kopfschmerzen, sondern das gibt es auch schon bei Kindern. Und da bin ich fast ein bisschen überrascht gewesen, dass das bei Kindern so ein Problem ist. Ich kenne das eigentlich, dass die auch mal einen Tag haben, weiß nicht, wenn das Wetter total wechselt oder wenn sie zu wenig getrunken haben, dass sie ein bisschen ihnen der Kopf wehtut. Aber ich habe jetzt gelernt, es gibt offenbar das Phänomen auch, dass Kinder und Jugendliche richtig chronische Kopfschmerzen haben.
Ja, das ist so. Und es ist ein Phänomen, was zunehmend beobachtet wird, leider. Und was vielleicht jetzt als Nebenbemerkung in der Pandemiezeit nochmal einen ordentlichen Zuwachs bekommen hat. Und das hält jetzt auch an, obwohl wir ja nicht mehr die pandemischen Probleme haben. Die Kinder aber anscheinend durch diesen Krisenmodus, in dem sie sich befinden und die doch auch teilweise recht hohen Bildschirmzeiten mehr Kopfschmerzen haben als früher. Und wir können ja mal einsteigen. Also wir lassen jetzt heute mal diesen akuten Kopfschmerz, von dem du geredet hast, weil man ganz wenig geschlafen, zu wenig getrunken hatte, einen Infekt hat, der eben mit Kopf- und Gliederschmerzen einhergeht. Diese Kopfschmerzen würden wir jetzt mal außen vor lassen und reden über die chronischen Kopfschmerzen. Und es ist so, dass bei chronischen Schmerzen im Erwachsenenalter sprechen wir ab 3 Monate Dauer von chronisch, bei Kindern ab 6 Wochen. Das ist auch bei den chronischen Bauchschmerzen so geregelt. 6 Wochen sind relativ schnell rum. Und damit ist natürlich nicht gemeint, man hat vor 6 Wochen einmal Kopfweh gehabt und jetzt nach 6 Wochen nochmal, sondern bei chronischen Kopfschmerzen reden wir davon, dass über längere Zeiträume hinweg in einem bestimmten Ausmaß dann auch wirklich Kopfschmerzen sind. Und man hat da so Richtwerte, die, denke ich, ungefähr, so interpretieren wir das immer, sind, dass wenn man mehrere Stunden pro Tag, mehr als 2-mal in der Woche, nee, im Monat, ne?
Im Monat.
Im Monat mit Kopfschmerzen zu tun hat, dann gilt das als chronischer Schmerz. Und
also was wir. Zweimal? Nee, Moment, ich muss ganz kurz, wenn ich einmal ganz kurz einsteigen
bitte.
Darf. Es ist so, dass das ja sehr unterschiedlich häufig verteilt ist, aber es gibt wirklich Kinder und Jugendliche, die ja fast täglich Kopfschmerzen haben. Und man nennt es episodisch, wenn es weniger als 15 Tage im Monat sind, an denen Kopfschmerzen auftreten. Man nennt es chronisch, wenn mehr als 15 Tage im Monat davon betroffen sind.
Das ist wirklich ja grauenhaft.
Aber die Zahl, die du gerade genannt hast, ist ganz wichtig. Das ist das, wo wir sagen, wenn ihr Kind über mehrere Stunden am Tag häufiger als 2-mal pro Monat solche Kopfschmerzen hat, dann ist das ein Grund, auch den Kinderarzt aufzusuchen und diese Problematik zu besprechen.
Ja, danke. Ich habe das jetzt eben auch wirklich nicht gut formuliert. Und was wir wissen, ist, dass am Ende der Grundschulzeit jedes zweite Kind mit Kopfschmerzen zu tun hatte. Das sind natürlich nicht alles Kinder, die chronische Kopfschmerzen haben. Aber es ist eine ganz schön hohe Zahl, weil Eltern oft denken, dass junge Menschen gar keine Kopfschmerzen haben können. Und bei ganz kleinen Kindern ist das ja auch so, dass sie das nicht angeben können so richtig. Aber wir reden jetzt mal über die Kinder, die besonders häufig betroffen sind. Und das sind Kinder im Grundschul- und Schulalter.
Ja, auch manchmal schon im Kindergartenalter, die das ja auch schon zum Teil sehr deutlich benennen können. Und
vielleicht was sagen die denn dann? Ich habe Kopfschmerzen oder mir ist so komisch im Kopf oder was? Wie äußern die sich?
Die sagen schon, dass sie Kopfschmerzen haben.
Oder sie ziehen sich zurück und sind blass und unleidig und man muss sie dann fragen. Ne?
Ja.
Also es ist nicht unbedingt so, dass sie zu ihren Eltern gehen und sagen, Mama, ich habe Kopfschmerzen.
Vielleicht ist für das Verständnis nochmal ganz wichtig zu differenzieren. Es gibt verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Es gibt so 2 große Felder. Es sind einmal die Spannungskopfschmerzen, sind uns als Erwachsenen auch so ganz geläufig. Das sind Schmerzen, die eher so im ganzen Kopf zu spüren sind, als ob man so eine Zwinge um den Kopf hat, so ganz dumpf, drückend und eben die ganze Zeit so andauern. Viele Kinder und Jugendliche finden es erleichternd und verspüren eine Besserung, wenn sie raus an die frische Luft gehen dürfen, wenn sie sich bewegen dürfen. Und wir haben diese andere große Gruppe von Kopfschmerzen, das sind die, ist die richtige Migräne. Und die ist ja eher so, dass sie als einseitiger Kopfschmerz, der so richtig stechend ist, als ob da immer irgendwie sozusagen pulsierend stechend, wie so ein Presslufthammer an der Schläfe wird es ja beschrieben. Gibt es natürlich auch beidseitig, aber häufig einseitig. Und diese Kinder und Jugendlichen suchen eigentlich Dunkelheit, Ruhe, ziehen sich gerne zurück, wollen eigentlich schlafen, irgendwie Fenster, also Vorhänge zuziehen und ihre Ruhe haben.
Vielleicht noch zu dem Typ, weil da noch einiges dazugehört. Also bei den ab 8 Jahre alten Kindern gehört zur Migräne die Übelkeit. Also damit wir sagen, das ist eine Migräne, gehört Übelkeit, elendig sein, diese Licht- und Lärmscheu und die Einseitigkeit dazu. Das darf auch mal wechseln. Die meisten haben aber eine Migräne-Kopfseite, die häufiger betroffen ist. Bei jüngeren Kindern ist das nicht so. Also bei den unter 8-Jährigen müssen die nicht einseitig sein, die Kopfschmerzen. Aber was man bei der Migräne eben sagen muss, das sind wirklich anfallsartige Kopfschmerzen, die oft über Stunden anhalten, wenn man sie nicht rechtzeitig bekämpft und die Kinder in der Teilhabe auch wirklich richtig rausnehmen, ne? Genau, was du eben schon gesagt hast.
Die können nicht weiter im Unterricht sitzen oder die können nicht weiter zum Sport gehen oder so. Die müssen wirklich abbrechen, die müssen sich zurückziehen. Und das ist nochmal auch so ein ganz gutes Kriterium, um das zu unterscheiden. Es gibt allerdings natürlich auch viele Mischbilder, die man nicht so ganz eindeutig zuordnen
kann. Haben Kinder eigentlich auch schon Aura?
Ja, gibt es. Mhm. Es gibt aber Migräne, wie bei Erwachsenen,
wenn man mit und ohne Aura.
Genau, eine Aura ist dieses Gefühl oder sagen wir mal diese Vorstufe, wo die Migränepatienten schon wissen, was jetzt kommt, wo sie sich sehr unwohl fühlen, wo sie sehr häufig Übelkeit haben, manchmal erbrechen
und auch
wo
so
sie vor allem Sehstörungen bekommen können. Genau, das können verschiedene sein. Das kann Flimmern sein oder Gesichtsfeldausfälle. Aber es gibt durchaus schwere Migräneverläufe ohne Aura. Aber das ist eben auch so was ganz Typisches. Und was man auch dann vielleicht gleich sagen kann, ist, dass es auch Auren gibt, also diese Vorstufen, ohne dass die Migräne kommt. Und es gibt Spezialformen von Migräne, über die wir heute nicht sprechen können. Also es gibt auch Bauchmigräne und so weiter. Und was aber ganz wichtig ist, dass Eltern sehr häufig Migräne mit Kopfschmerzen gleichsetzen, so wie die Grippe auch der grippale Infekt ist. Ja, also die sagen, mein Kind hat Grippe, es ist aber eine Erkältung. Und so ist es auch häufig so, dass Eltern kommen und sagen, mein Kind hat Migräne, die beschreiben aber eigentlich dann einen normalen Spannungskopfschmerz. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass auch Spannungskopfschmerzen richtig schlimm sein können und sehr beeinträchtigend, aber die ziehen einen nicht komplett aus dem Verkehr.
Also ja, aber das baut sich einfach so ein bisschen vielleicht auch über eine längere Zeit auf. Auslöser für alle Arten von Kopfschmerz sind klar benannt. Da ist vielleicht wirklich jetzt in diesen Zeiten und auch was du gesagt hast seit der Pandemie, diese langen Bildschirmzeiten, die die Kinder haben und auch kleine Kinder schon haben, zu nennen. Bei den Größeren, wenn die vor diesen Computerspielen sitzen, total konzentriert da drauf gucken, ganz schnell reagieren müssen, ganz viele Bilder pro
Kopf
Sekunde kriegen.
Kopf lange nach vorne gebeugt auch.
Genau.
Ist für die Nackenmuskeln ganz übel.
Ja. Was wissen wir noch? Wir wissen, wenn es Stress gibt in der Schule, im familiären Umfeld, wenn es Kummer gibt, kann es ein Auslöser sein. Schlafmangel ist zu nennen.
Flüssigkeitsmangel.
Ja, im Extremsport. Sport ist fein, Sport ist gut, ist eigentlich auch hilfreich. Aber wir reden jetzt über Extremsport, irgendwie auch gerade hier bei sommerlichen Temperaturen draußen mit Flüssigkeitsmangel. Das sind so typische Auslöser.
Vielleicht noch der Sehfehler. Also es fällt nicht auf unbedingt, wenn ein Kind eine Kurzsichtigkeit entwickelt hat. Und das ist ja was, womit man nicht geboren wird in der Regel. Und es entwickelt sich mit dem Augapfelwachstum, mit der Zeit, gerade in dieser Altersstufe, Grundschulalter. Und dann ist es so, dass Kinder wahnsinnig gut akkommodieren können. Das heißt, die setzen dann mit großem energetischen Aufwand ihre inneren Augenmuskeln ein, um diese Sehdifferenz auszugleichen. Und das ist unheimlich anstrengend. Dann kann es also auch sein, dass sie Kopfschmerzen bekommen, weil sie eigentlich eine Brille brauchen. Da muss man deswegen auch immer mal zum Augenarzt, ne, wenn die Kinder häufig Kopfschmerzen haben.
Um das jetzt so ein bisschen zu sortieren, wünschen wir uns, wenn Eltern ihre Kinder in der Kinderarztpraxis mit Kopfschmerzen vorstellen. Und das ist ja ein wirklich häufiger Vorstellungsgrund. Mein Kind hat schon so lange immer wieder Kopfschmerzen. Dann wäre es super, und das wünschen sich, glaube ich, alle Kinderärzte, dass zur Vorbereitung dieses Termins die Eltern ein Protokoll anfertigen. Das haben viele Kinderärzte auf ihrer Homepage zum Runterladen, aber das kann man sich auch selber erstellen. Da werden nämlich bestimmte Dinge abgefragt. Also wann? Dann kann man schon mal sehen, jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal pro Woche. Welche Uhrzeit? Immer eher am Nachmittag, abends, über den Tag aufgebaut oder wachen die Kinder damit auf? Wachen die Kinder nachts damit auf? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gibt es diese nächtlichen Beschwerden? Haben sie Begleiterscheinungen, Übelkeit?
Wie lange dauert der Anfall oder wie lange dauern die Schmerzen? Wo sind sie am Kopf?
Ja, konnten sie vielleicht trotzdem weiter spielen oder mussten sie alles abbrechen und sich ins Bett
legen? Haben sie Schmerzmittel genommen?
Genau, das sind alles natürlich super wichtige Punkte, die uns dann gemeinsam mit den Eltern oftmals so ein bisschen schon mal ein Muster sehen lassen und das so ein bisschen auch zuordnen lassen. Und wenn man ganz klare Auslöser benennen kann, dann kann man da ja schon mal auch ansetzen.
Also wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich, dass Eltern eben ein paar Dinge vielleicht erstmal versuchen können auszuschließen oder Verhaltensänderungen möglichst umzusetzen, die dann die Kopfschmerzen verhindern. Also dass man guckt, dass das Kind ausreichend trinkt, dass es ausreichend schläft, dass es nicht zu lange vorm Computer sitzt.
Ja, aber bei den Jugendlichen ist das ein bisschen was anderes. Die wollen das ja nicht hören, wenn Mama sagt, ich habe dir gesagt, du sollst früher ins Bett gehen, das Handy weglegen und länger schlafen. Mhm. Wenn man gemeinsam dann da sitzt und guckt, sich das anguckt und sieht, weißt du, guck mal, du hast das immer hier aufgeschrieben, wenn du wirklich extrem lange Zeiten am Bildschirm hattest und wenn du wirklich wenig geschlafen hast, gab eine Übernachtungsparty oder irgendwas. Guck mal, das ist doch ganz klar hier zu sehen.
Dann da können die Eltern die Unterstützung brauchen von der Autorität der Kinderärztinnen und Kinderärzte.
Ja. Und das ist wie bei anderen chronischen Schmerzen so, dass es natürlich auch eine seelische Komponente gibt. Du hast ja den Stress vorhin angesprochen. Es gibt einmal diesen Stress, den man wirklich greifen kann. Ja, man hat unheimlich viel Programm und es ist zu viel geworden oder man hat in der Schule gerade besonders viel, dann ist das ja irgendwo nachvollziehbar. Aber es gibt auch einfach den psychosomatischen Schmerz, wo das Kind eigentlich das Problem an einer anderen Stelle hat, aber der Körper das Symptom zeigt. Und das ist ja nicht weniger schlimm. Oder das ist kein anderer Schmerz, sondern die Ursache ist halt anders. Und es ist schon wichtig zu wissen, dass das auch häufig ist oder dass es zumindest Mischbilder sind. Also es ist mehrere Faktoren beitragen. Und es ist daher auch wichtig, in der Richtung mal zu forschen, wie es dem Kind geht, ja, ob es irgendwas auf die Seele drückt vielleicht. Kinder offenbaren sich ja nicht unbedingt immer, wenn sie ein Problem haben. Und das sind, also man muss schon in alle Richtungen ein bisschen denken.
Genau, wenn die dann die Familie mit ihren Kindern oder Jugendlichen in die Praxis kommen, zur Sprechstunde kommen, dann würden wir jetzt auch nochmal einen kleinen Überblick geben, was machen wir denn dann überhaupt? Also abgesehen davon, dass wir natürlich erstmal all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, erfahren und so ein bisschen versuchen, schon mal so vorzusortieren, gehört natürlich immer dazu, dass wir auch eine körperliche Untersuchung machen, eine neurologische Untersuchung machen, gucken, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Diese Kinder, die wirklich häufig Kopfschmerzen haben, müssen zum Augenarzt. Der muss einmal ganz akribisch gucken, auch mit Weittropfen der Augen, ob es da irgendwie eine Ursache für die Kopfschmerzen gibt.
Wir nehmen normalerweise Blut ab, weil wir sowas wie Eisenmangel oder Schilddrüsenfehlfunktionen, die man sehr leicht auf dem Wege rauskriegen kann, damit ausschließen, die sind nämlich gut zu behandeln.
In Fällen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, welcher Art von Kopfschmerz hier vorliegt und in einer Familie, wo es ganz viel Migräne gibt, ist das vielleicht einfacher, als wenn es ein einzelnes Kind oder einen Jugendlichen gibt. Dann kann es auch schon mal erforderlich sein, dass wir tatsächlich auch ein Bild machen, eine Bildgebung machen, um ganz sicher zu sein, dass es da nicht andere Auslöser gibt für diese Kopfschmerzen.
Vom Kopf meinst du
wahrscheinlich. Vom Kernspintomogramm oder MRT.
Was aber wirklich keine Routineuntersuchung bei dieser Fragestellung ist, aber was auch mal eben sein kann.
Bei Neurologie immer, um auszuschließen, eine neurologische Auffälligkeit findet oder bei nüchtern Erbrechen oder anderen Warnzeichen.
Ja, vielleicht sollten wir mal über diese Warnzeichen sprechen.
Genau, Red Flags benennen wir gleich, aber vor allen Dingen auch durchaus bei Kindern, die wirklich sehr hochfrequent mit ihren Kopfschmerzen zu tun haben. Da würde man auch nach einem halben Jahr irgendwann mal sagen, okay, jetzt machen wir einmal den Haken hinter die Bildgebung.
Und das heißt, da gibt's ja dann auch Befürchtungen seitens der Eltern, also dass Kopfschmerzen womöglich auch was ganz Schlimmes anzeigen können. Und das wird, nehme ich mal an, meistens nicht der Fall sein, aber man muss es natürlich ausschließen. Mhm. Und wovon sprechen wir da?
Ja, das ist zum Beispiel, dass eine Raumforderung oder ein Hirndruck vorliegt und dass es im schlimmsten Falle ein Tumor ist. Und das ist etwas, was auch so zum Beispiel an diesen, für die Eltern, wenn die googeln, ist das Problem, wenn die Kopfschmerzen googeln, dann sehen sie den Hirntumor an erster Stelle. Und das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass das natürlich auch zu massiver Verunsicherung führen kann. Aber man muss sagen, davor muss man eigentlich überhaupt keine Angst haben, wenn das Kind neurologisch unauffällig ist, dass es dann so etwas Grauenvolles ist. Aber es muss immer mitbedacht werden bei sehr schwerwiegenden oder sehr hochfrequenten Kopfschmerzen.
Ja, lieb, vor allem auch wenn Sie, und jetzt kommen wir vielleicht doch mal zu den Warnzeichen, wir möchten die Kinder unbedingt sehen in der Praxis, wenn Kopfschmerzen plötzlich neu aufgetreten sind und wirklich so ein Dauerkopfschmerz sich einstellt. Wenn dieser Kopfschmerz mit Erbrechen einhergeht, insbesondere.
Außer bei Migräneattacken.
Ja.
Das ist ja was anderes, ne?
Ja, oder beim Magen-Darm-Infekt. So. Aber wenn es eben gerade nächtliches oder morgendliches Erbrechen noch gibt bei den Kopfschmerzen.
Steifer Nacken bei hochfieberhaften Erkrankungen. Das wissen die Eltern auch, dass man da immer an die Hirnhautentzündung denkt. Da kann man aber den Eltern schon mal sagen, ein Kind, was den Kopf in Richtung, also das Kinn in Richtung Brust bewegen lässt, niemals einen Meningismus hat, ja. Also die Eltern haben oft so das Gefühl, wenn das Kind sagt, mein Nacken tut so weh, dann haben sie schon ganz große Sorge. Das kann man relativ schnell aus der Welt schaffen. Oder die Eltern können das Kind den Kniekuss machen lassen, dass sie dem Kind sagen, geh doch mal mit deinem Stirn an dein Knie. Und wenn das geht, dann braucht man eigentlich keinen Meningismus-Test machen.
Mhm. Genau.
Das ist die Hirnhautentzündung.
Ja. Ja. Das wären, glaube ich, so die wichtigsten Signale.
Die Sehstörung, haben wir gesagt, ne?
Genau, Kopfschmerzen Ausfälle. Mit Sehstörung. Ich glaube, es versteht sich von selbst, Kopfschmerzen mit einer Lähmung. Das ist ein Notfall, das weiß aber, glaube ich, auch jeder.
Aber nicht jeder weiß, dass wenn das Kind schielt, dass das auch ganz, ganz wichtig ist. Selbst wenn die Kopfschmerzen gar nicht im Vordergrund stehen, muss dann auch immer mal geguckt werden. Ne?
Ja, also sofort.
Ja.
Genau.
Wenn das Kind plötzlich schielt?
Ja.
Verstehe. Und mich treibt natürlich noch um, also dass man identifiziert, was eigentlich das Problem ist, ist ja das eine. Manchmal wird man auch sagen, ja, es gibt da vielleicht eine seelische Ursache, da kann man dran arbeiten, man kann es aber auch nicht von heute auf morgen abstellen, nehme ich an. Welche Schmerzmedikamente dürfen denn so Kinder in welchem Alter nehmen?
Total wichtig ist, und manchmal sind diese Termine, wo wir solche Protokolle besprechen, schon ganz, ganz hilfreich. Ich kann das gar nicht genau erklären, aber diese Wahrnehmung dieser Problematik und tatsächlich dieses Sortieren dieser ursächlichen Faktoren ist bei vielen Kindern schon ganz hilfreich, dass in der Folge Kopfschmerzen weniger stark sind und weniger häufig
auftreten. Ja, ist ein ganz interessantes Phänomen. Wenn ich da reingrätschen darf, auch bei den chronischen Bauchschmerzen ist es so, dass das Führen des Protokolls, also dass man hört das und sieht das Kind mit den Beschwerden, man macht gemeinsam Protokoll. Das Kind kriegt irgendwie, kommt ins Handeln, ja, durch die Dokumentation und dass darüber nachgedacht und gesprochen wird. Und fast 30% der Kinder haben in der Folge dieser Protokolle dann deutlich weniger oder keine Beschwerden mehr. Deswegen muss man die eigentlich führen, weil sie zum Teil therapeutisch
sind. Und die Therapie sind verrückt. Ja.
Und dann ist natürlich so, wenn wir Spannungskopfschmerzen haben, der erste Schritt wäre ja nicht die Tablette, sondern der erste Schritt ist, geh mal raus an die frische Luft, beweg dich mal ein bisschen, trink ordentlich, so. Oder das Kind mit der Migräne, wir machen jetzt hier mal alles dunkel, du trinkst einen großen Schluck, also Flüssigkeitshaushalt spielt eine große Rolle, ist wichtig, dass die Kinder da ausreichend versorgt sind und dann schläfst du. Und das sind erstmal so die Basismaßnahmen. Und dann könnte man auch noch vor der Tablette, gibt es etwas, es gibt ätherische Öle, die ganz hilfreich sind. Also Pfefferminzöl.
Das ab 6 Jahre.
Gibt es in so einem speziellen, sieht aus wie so ein Mini-Deo-Roller sozusagen mit Pfefferminzöl drin. Und wenn man den an die Schläfen vorsichtig macht, nicht so, dass das ins Auge geht, oder im Nacken, dann ist das in der Anfangsphase von Kopfschmerzen, die Kinder kennen das dann ja auch schon ganz gut, auch ungemein hilfreich. Das ist sowas, was die Kinder super in die Schultasche, in den Schulranzen reintun können.
Kühler und Lappen bringt bei manchen was. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, du hast eben Schule gesagt. Wenn wir natürlich eine Migränepatientin oder Migränepatienten haben, der ist 12 Jahre alt, geht in die 6. Klasse auf die Schule und der kriegt in der Schule mit, der kriegt seinen Migräneanfall. Da ist ja nichts mit Reizabschirmung und so. Der kann jetzt entweder nach Hause gehen oder er geht ins Schulbüro und fragt, ob er seine Tablette nehmen und sich für eine halbe Stunde hinlegen kann. Und dann weiß der, wenn der den ganz früh nimmt, zum Beispiel, du fragtest ja, Ibuprofen wäre ein klassisches Mittel. Wenn dieses Kind eine ausreichend hohe Menge, also nicht nur die Hälfte von dem, was da steht, sondern wirklich eine satte Dosis, da sagen wir den Eltern, wie viel das ist, ne? Bei den 12-Jährigen, die meist 40 Kilo überschritten haben, sind das dann in der Regel 400 Milligramm. Wenn die dir ganz früh nehmen, dann kann das sein, wenn sie sich danach ausruhen und ein Glas Wasser trinken können, dass der Anfall noch, also sozusagen unterbrochen wird. Wenn man erst eine halbe Stunde später, nachdem die Migräne schon da ist, versucht, das zu unterbrechen, ist das oftmals nicht mehr möglich. Und dafür gibt es auch eine richtige wissenschaftliche Begründung, nämlich der Magen, die Migräne ist ja sehr stark gefäßvermittelt und da macht der Magen dicht, um es mal so ein bisschen, ja, also umgangssprachlich zu sagen. Und dann können diese Schmerzmittel nicht mehr wirken. Deswegen ist es wichtig, dass man bei schwereren Kopfschmerzen das Schmerzmittel früh nimmt. Und das erklären wir auch unseren Kindern. Also ich nehme immer den Acker als Vergleich. Wenn du jetzt ein Bauer bist und hast einen ungepflügten Acker und dann fährst du mit deinem Trecker da einmal drüber, dann hast du eine Furche. Und wenn du das nächste Mal drüber fährst, kannst du vielleicht noch einen anderen Weg wählen. Aber wenn du 4, 5, 6 Mal durch diese Furche durchgefahren bist, dann könnte der Trecker gar nicht mehr raus aus der Furche, weil die so eingefahren ist. Und so ähnlich funktioniert leider unser Gehirn. Da gibt's nämlich Schmerzbahnung. Und wenn immer wieder die gleichen Schmerzwege beschritten werden, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass weitere Kopfschmerzattacken kommen. Darum ist in der Behandlung chronischer Kopfschmerzen auch diese Unterbrechung der Anfälle ist ein ganz wichtiges Phänomen. Und die Eltern, die häufig sehr darauf achten, dass ihre Kinder keine Medikamente bekommen, wissen das nicht. Deswegen müssen wir sie darüber aufklären, dass sie, damit sie dieser Schmerzbahnung nicht auch noch zuarbeiten, daran arbeiten müssen, die Anfälle zu unterbrechen.
Genau. Gibt es eine Untergrenze, was das Alter der Kinder betrifft, ab wann die, also bis wann die keine Medikamente nehmen
sollten?
Nein,
nein. Also es gibt ja auch kleine Kinder. Es gibt Kleinkinder mit Migräne, wirklich mit schlimmer Migräne, und die müssen auch sofort und ausreichend mit Schmerzmedikation versorgt werden. Mir ist nur noch mal ganz wichtig zu sagen, es gibt eben verschiedene Formen von Kopfschmerz und es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Und es gibt nicht ein generelles, mein 2-jähriges, mein 6-jähriges und mein 12-jähriges Kind hat Kopfschmerzen und dann mache ich Schritt 1, 2, 3, sondern man muss eben so ein bisschen gucken. Man lernt ja auch miteinander, was für eine Art von Kopfschmerz ist das und braucht mein Kind eher sozusagen so unterstützende Maßnahmen und gar keine Medikamente, um aus dieser Phase rauszukommen, oder habe ich ein Kind wirklich mit einer schlimmen Migräne, das braucht sofort und frühzeitig seine Medikamente. Und das versuchen wir ja gemeinsam mit den Patienten so rauszufinden, dass wir ihnen da auch eine ganz klare Empfehlung zu geben können.
Die standardisierten Kopfschmerzprogramme fragen das auch ab. Was hilft? Und was hast du unternommen, dass es besser geworden ist? Und insofern kann man dann auch vorher Strategien ausprobieren, ne? Was wirklich hilfreich war und was nicht. Mhm. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen. Und zwar, dass es nämlich auch die Möglichkeit gibt bei den Kindern, also egal ob die Migräne oder Spannungskopfschmerzen oder sogar leider beides haben. Es gibt schon Entspannungstechniken, die Kinder ab 8 Jahren lernen können. Da gibt es zum Beispiel so abgespeckte Versionen von progressiver Muskelrelaxation nach Jakobson.
Das kenne ich auch.
Das kann keiner aussprechen, aber jeder hat es schon mal gehört. Da gibt es sozusagen Kinderversionen, die sie recht schnell lernen können. Dann gibt es auch für Kinder ab 8 Jahren schon autogenes Training. Und es gibt auch nicht medikamentöse Sachen wie so Elektrostimulation, die in einigen schmerztherapeutischen Praxen. Und es gibt natürlich auch so psychotherapeutische Ansätze, rote Karte für den Schmerz und so. Also man kann relativ viel auch mit den Kindern machen, was nicht mit Medikamenten zu tun hat, aber darf eben nicht den Fehler machen, einen schweren Schmerz nicht zu unterbrechen.
Ihr habt ja eingangs gesagt, dass das mehr geworden ist mit den Kopfschmerzen. Könnt ihr das irgendwie quantifizieren, wie viel mehr das ist? Und was ist denn, wenn die Kopfschmerzen so chronisch sind und so häufig sind, dass auch die Schule gar nicht mehr so besucht werden kann, wie das eigentlich erforderlich wäre?
Das sind ja jetzt viele Fragen in einer. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir diese Kinder so gut betreuen, dass sie ganz selbstständig mit ihren Kopfschmerzen umgehen können. Und gerade, sag ich mal, Kinder, die sehr häufig sehr starke Spannungskopfschmerzen oder sehr starke Migräne haben, da muss man auch überlegen, was man prophylaktisch tun kann. Und da gibt es auch Medikamente, die man prophylaktisch geben kann, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass die so häufig Kopfschmerzen bekommen.
Darf ich dazu noch kurz sagen? Also Klassiker sind Magnesium zum Beispiel und Vitamin B2. Aber es gibt auch pflanzliche Präparate, die auch im Erwachsenenalter geschluckt werden. Allerdings schmecken die gruselig. Und Und vor allen Dingen diese besagten Entspannungstechniken. Also meistens versucht man dann so aus einem Potpourri von Dingen den Kindern zu helfen, damit genau das nicht passiert, nämlich dass es zu Schulfehlzeiten kommt, dass man eben wirklich lernt, damit umzugehen und die Anfallshäufigkeit so zu reduzieren, dass eben nicht mehr so viel Schule dabei ist. Ja, ganz klar.
Und Zahlen dafür, wie viel oder wie groß die Zunahme ist, kann ich jetzt gar nicht unbedingt liefern. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, unsere Kinder und Jugendlichen haben oft ein ganz schönes Pensum. Die haben lange Schultage, die haben viel Hausaufgaben, die haben unter Umständen, was ja schön ist, auch viele Hobbys. Aber manchmal ist es auch einfach zu viel. Es fehlt so die Zeit, um zwischendurch mal die Seele baumeln zu lassen und mal sich zu langweilen. Und ein großes Thema sind einfach die Bildschirmzeiten, die schon bei den ganz Kleinen, das ist uns auch wirklich ein Dorn im Auge, einfach wirklich viel, viel Zeit einnehmen. Und gerade bei den Jugendlichen, also mit Handy und Computer für die Schule und vielleicht noch irgendwie eine Playstation, da kommen ja locker 8 Stunden zusammen. Also das geht
viel
ganz schnell.
Viel zu viel. Genau. Viel zu viel. Mhm. Ja. Das ist noch ein riesiges anderes Thema. Darüber sprechen wir noch ein anderes Mal. Die Nutzung von Medien und wie viel in welchem Alter gesund und gut ist. Und das ist bestimmt auch wichtig, darauf zu gucken, wenn Eltern Kinder haben, die Kopfschmerzen haben, da als erstes mal hinzuschauen. Jo, danke euch ganz herzlich.
Sehr gerne. Bis bald.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.